Podcast Freiburg. Dann hallo und herzlich willkommen zur 413. Episode des Podcast Freiburg und ich sitze hier mit dem lieben Mischa nach dem 34. Spieltag und es fühlt sich gar nicht so an, dass die Saison zu Ende ist. Mischa, weil sie nicht zu Ende ist.
Hi Alex, sie ist noch nicht zu Ende. Es geht schon am Mittwoch weiter. Ich find's immer noch doof, dass das so früh ist, ne? Also ich bräuchte auch ein bisschen Abstand, ehrlicherweise. Ich fänd's ganz cool. Oder hast du das Gefühl, geil, dass es direkt weitergeht?
Nee, und ich fliege ja am Dienstag nach Istanbul und ich bin auch ziemlich gestresst für die Transparenz an alle Hörer und Hörerinnen. Wir nehmen jetzt kurz hier zu zweit auf. Am Wochenende waren manche auf einer Hochzeit, Julian war im Stadion, aber alle sind auch irgendwie gestresst von den Reiseplanungen nächste Woche, wo Paddy, Julian und ich hier aus dem Spotcast vor Ort sein werden. Und wir wollen ja natürlich den Streak an Spieltag 34 nach einem 4:1 gegen Leipzig und einem sicheren Platz 7 gegen Rieras Frankfurter auch nicht brechen lassen.
Auf keinen Fall. Das wäre der komischste Zeitpunkt, ja.
Voll.
Wenn wir es jetzt geschafft haben, zwischen den Prager-Spielen was zu machen, ja, dann.
Ja, ich muss mit einem Thema kurz beginnen. Schade eigentlich, dass es nicht die 382. Folge ist oder die 383., weil ein Spiel kommt noch. So viel Einsätze hat der liebe Chico Höfler für den SC Freiburg gemacht. Das heißt, wir haben schon, 30 Episoden mehr als Chico Höfler Spiele für den SC hat übrigens.
Krass, ja.
Bald haben wir den Günni.
Ja, er wird aber wahrscheinlich auch noch mal eingesetzt werden, ne?
Ja, ich glaube auch. Und darf mit seiner letzten Amtshandlung den Pokal in den Istanbuler Himmel halten.
Das wäre so krass. Also der SC Freiburg hat ja so ein 40-minütiges Abschluss-Interview mit ihm dann auch veröffentlicht.
Voll cool, ne?
Ja, finde ich auch gut, dass dann irgendwie so sich die Zeit genommen wird. Und das ist ja auch, also Höfler ist wahrscheinlich der prägendste Spieler dieser Streich-Ära, würde ich sagen. Also ich weiß nicht, ob ich irgendwen da, also vielleicht Grifo könnte man sagen, auch wenn der halt ein, zwei Mal weg war. Aber halt einfach, was den Einfluss aufs Spiel angeht, das ist schon krass, was Höfler da gemacht hat, dass er jetzt nochmal am Ende irgendwie zu ein paar Einsätzen kommt und was machen kann, finde ich auch cool. Und ich finde, also es klang ja bei dem Interview so, als ob er nicht von sich aus aufgehört hätte, sondern vielleicht noch ein Jahr drangehängt hätte. Von außen betrachtet finde ich es passend. Und ich finde es halt auch, ich meine, ja, was gibt's Besseres, als in dem Finale das letzte Spiel zu haben?
Das hat mich so an Bayern erinnert mit ihren alternden Stars, die dann immer so Einjahresverträge. Das ist doch immer so ein Medienthema bei denen.
Ja.
Ich finde es natürlich super schade. Ich habe hier ganz oft über Lukas Höhler geredet. Aber ja, als zentraler Kreisliga-Mittelfeldspieler und Höfler. Und ich habe das Jubiläumstrikot mit ihm. Und ich werde damit mit in Istanbul rumlaufen. Und er war einfach mein, dieses immer anspielbar sein und den anderen Ruhe verleihen und so. Ich bin auch riesen Toni Kroos-Fan, auch wenn das jetzt nicht das gleiche Level ist. Und die dann doch noch mal ein bisschen anderer Spielertyp sind, so mit den langen Bällen und allem Möglichen. Aber dieses Pressing-Resistente in der Prime und dieses Ruhe geben für die Mitspieler drumherum, auch wenn die dann jung sind und so, das ist einfach so ein Ruhepol gewesen, das fand ich immer sehr beeindruckend. Ich war sehr traurig, wie wenig Einsätze er diese Saison bekommen hat. Also wir hatten ja viel Eggestein-Osterhage-Diskussionen und dann war man Sambi auch zweimal gesperrt gefühlt und so. Also er hätte ja eigentlich auch die Möglichkeit gehabt, öfter zu spielen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Er hat ja gesagt, er bleibt dem Verein irgendwie erhalten. Mein Traumszenario wäre, in so einer zweite Mannschaft Notnagelposition zu sein, fit bleibend. Und wenn irgendwas irgendwie passieren sollte in der ersten Mannschaft, kann man darauf immer zurückgreifen. Ah. So habe ich mir das ausgemalt.
Das stimmt. Ich glaube, wahrscheinlich wird man nicht auf ihn zurückgreifen, aber ja, nochmal zwei, drei Jahre zweite Mannschaft wäre richtig stark, weil ich meine, das ist halt also so eine wichtige Position und er könnte da das Spiel halt, er könnte wirklich seinen Nebenspielern viel helfen. Das kann ich mir schon gut vorstellen in der dritten Liga. Schön wär's, ne?
Ja.
Vielleicht wieder in die dritte Liga führen. Also mit Höfler steigt die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall.
Ja, ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht, ob er so der Trainertyp ist. Also das ist ja so, schwer zu sagen von außen, ne?
Wirkt auf mich auch tendenziell sehr ruhig. Ich meine, Schuster wirkt da auch immer ein bisschen ruhig. Also vielleicht passt es auch. Aber ja.
Ja, ich find's krass, wie die das moderiert bekommen haben. Also das ist sicher auch nicht die einfachste Aufgabe für Schuster, der mit ihm gespielt hat und die ja irgendwie auch Buddies sind. Das wurde auch thematisiert bei irgendeinem Schuster-Interview. Ich weiß gar nicht, bei welchem jetzt irgendwo. Aber das, also stelle ich mir schon schwierig vor, da den langverdienten abzusägen langsam.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass es hart ist und dass es auch nicht so, nicht immer so cool war. Und ja, es ist auch, also um nochmal bigger picture aufzumachen, dann ja auch zu sagen, mit Maximilian Philipp geht ja auch noch ein Zweiter, der damals mitten in der zweiten Liga war. Und das besprechen wir jetzt auch häufig schon, ne? Diese Generation ist jetzt langsam sehr, sehr am Ende. Günther hat noch seinen Einjahresvertrag bekommen, ne? Der wird dann aber wahrscheinlich nächstes Jahr verabschiedet. Grifo ist 33, glaube ich.
Grifo ist 93er gegangen, ja.
Der wird jetzt wahrscheinlich nächste Saison auch langsam immer weniger spielen. Und dann bleibt aus dem, also wirklich die, die in der zweiten Liga dabei waren, ist da eigentlich dann nur noch Kübler.
Und Höhler?
Höhler kam danach, glaube ich.
Stimmt, das recht.
Es sind dann immer noch, ich meine, mit Höhler und Lienhardt und so, es gibt dann immer noch genug Leute, die ewig da waren. Und mit Ginter hat man ja auch einen. Und ich glaube, also
Eggestein wächst, ist da total drin und so.
Ja, genau. Da, also man schafft da so einen Übergang gewisserweise von Leuten, die dann nicht ganz so lang da waren. Aber das ist jetzt natürlich, ich glaube, wahrscheinlich ist deswegen auch wenn es spielerisch nicht so viel Sinn macht, glaube ich, Günther zu verlängern, ehrlicherweise, mit Yilmaz und Makengo, ist das schon wahrscheinlich so eine Idee, halt einen langsamen Übergang zu schaffen. Jetzt sind Höfler und Philipp weg, dann nächstes Jahr Günther weg, dann kommt vielleicht Grifo in diese Rolle, eher Bankspieler zu sein und, ne, und dann ist der noch ein Jahr später weg, dass man dann langsam alle nicht auf einmal irgendwie raushaut, weil ich glaube, das ist ein Kader ja auch, also ja, ich habe da schon noch ein bisschen Sorge, dass halt das sowas nicht mehr gibt, wie wir da hatten mit den Spielern, die so lang bleiben.
Berechtigt, aber man hat ja die Hoffnung, dass zumindest auf der Trainerposition das einfach so weitergeführt wird wie in den letzten Jahren. Da ist ja die Identifikation total da. Ja, wird spannend. Wir werden's, also dieses 40-Minuten-Interview kann man nur empfehlen. Das war echt sehr cool. Leider war da doch noch nicht klar, dass man in Istanbul spielen wird. Das war vor dem Rückspiel, die Aufnahme. Aber genau, wurde jetzt gebührend gefeiert nach dem 4:1 und schöne Bilder auf jeden Fall, wie er da auf den Schultern getragen wurde. Und jetzt kriegt er noch ein Spiel. Ich bin gespannt.
Bin ich auch.
Wobei, also wir kommen am Ende der Folge auf Aston Villa, ne? Aber ich habe ja Aston Villa gegen Liverpool geschaut und da hätte ich schon eher Sorge, wenn dann 36-jähriger Chico Höfler im Mittelfeld steht.
Ja, ich habe es mir nicht angeguckt, aber die Sorge mache ich mir auch, ja.
Aber vielleicht wächst er ja über sich hinaus.
Da hat er ja auch. Ich meine, oft waren seine besten Spiele ja gegen Bayern und so.
Stimmt. So, wir haben irgendwie einiges zu besprechen. Wie gesagt, es ist hier am Sonntag kurz vor der Zweitliga-Konferenz, die ja auch noch ein bisschen Spannung verspricht. Wie hast denn du gestern den Bundesligaspieltag verfolgt? Also ich kann ja kurz anfangen.
Ja.
Vereinsheim, Konferenz. Wir haben einen Second Screen aufgebaut für zwei St. Pauli-Fans, weil das St. Pauli-Wolfsburg-Spiel dann doch eines der spannendsten oder der wichtigsten war. Das haben wir auf einem zweiten Beamer angemacht und sonst lief halt Konferenz. Und da war ich sehr froh, wie oft Leipzig mit Toren, Freiburg mit Toren eingeblendet wurde. Ja, hast du es geschafft mit deinem nur Freiburg schauen?
Ja, also ich das habe ich jetzt irgendwie, glaube ich, schon hin und wieder am 34. gemacht. Ich mache dann wirklich das Handy komplett weg, guck Einzelspiel auf Stadionton Und das Gute ist, es wurden dann einmal die Tabelle eingeblendet in der ersten Halbzeit und danach nicht mehr. Und in der Halbzeit bin ich rausgegangen. Da habe ich halt Fernseher auf lautlos gemacht, einmal um den Block gelaufen, wieder hoch.
Alter, und bist du krass. Du bist
dann habe ich Sportschau danach geguckt.
Sowas ist für mich ja, also bei Handy weg hast du mich schon verloren wahrscheinlich.
Ja, ich glaube auch, das schaffen nicht mehr viele, ne?
Nee.
Ja. Ja, man darf dann ja auch während Sportschau gucken, ist auch nicht aufs Handy. Also Es ist wirklich zwischen 15 und 20 Uhr kein Handy. Aber ich finde es eigentlich auch schon dramatisch, dass einem das schwerfällt, einfach mal 5 Stunden kein Handy in der Hand zu haben.
Ja, das ist ein anderes Thema. Da gibt es auch viele Podcasts zu uns übrigens. Aber ja, ich bin da natürlich komplett fehl am Platz. Also.
Ja, aber im Nachhinein.
Ich würde wahrscheinlich so zittern und hätte Entzugserscheinungen oder keine Ahnung. Also.
Manche bauen sich so ein Holzhandy, um dann was in der Hand zu haben.
Stark.
Es hat sich halt, finde ich, ganz so gelohnt. Wir kommen später noch zur Bundesliga, ne?
Ja.
Aber ich hatte auf anderes gehofft. Die Sportschau hat mich dann gar nicht mehr so abgeholt. Naja. Wollen wir noch die ganzen Transfergerüchte?
Ja, bitte.
Also, ich muss kurz, ja, das ist halt das Witzigste von allem.
Nach 3 Jahren, 4 Jahren, ich weiß es nicht. Er hat damals bei der Fiorentina gespielt. Stimmt das, was ich hier erzähle?
Ich weiß gar nicht.
Also, Paddy, Wilfried Gnonto, ex-italienischer Supernationalspieler und hochgepriesenes Talent, gab es damals Gerüchte, dann irgendwie zu Leeds gewechselt. Und jetzt ist nach jahrelangem Zerren wieder ein offizielles Gerücht aufgetaucht. Das wäre sehr lustig.
Das wäre super witzig, ja.
Also für euch, Paddy schickt einmal in der Woche ein Gnonto-Meme, wo er so tanzt, in unsere WhatsApp-Gruppe. Da wären wir wieder bei der Handynutzung, ne? Aber steter Tropfen hüllt den Stein oder so.
Ja. Ja, ich finde es wirklich ein bisschen absurd, weil ich weiß gar nicht, ich meine, es gibt ja 100 Gerüchte, wo man sich dann gerne mal irgendwie dran festhält und denkt, ah ja, das wäre ja geil. Ich meine, Freiburg war ja auch mal an zweiter Dortmund-Stürmer, wie heißt der? Bin jetzt doof.
Maxi Bayer?
Nee, nicht Gerassi, sondern der Portugiese, der von der Bank kommt.
Fabio Silva.
Silva, genau. Fabio Silva, da war Freiburg angeblich ja auch mal dran. Hätte man ja auch an dem Transfer irgendwie die ganze Zeit hängen können oder so. Aber nee, er bleibt ausgerechnet an Gnonto hängen. Und jetzt gibt's da wohl nochmal Gerüchte. Ich meine, es wäre immer noch ein krasser Transfer. Und es wäre immer noch so ein bisschen ein Regal über dem normalen. Ja.
Da muss man dieses Fass aufmachen von wegen Hartenbach bleibt 4 Jahre lang im Kontakt mit irgendwelchen Beratern und Spielern. Und falls sie einen Karriereknick haben, wärmt man den Kontakt wieder auf und sagt, hey, erinnerst du dich noch an uns? Komm doch rum.
Also das wäre jetzt haargenau.
Also so stelle ich mir vor.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist gerade haargenau das, was passiert, würde ich sagen. Dass wenn das jetzt klappt, dann liegt es nur daran, dass man vor 3 oder 4 Jahren schon mal dran war, würde ich schon denken. Weil es immer noch, also Gnonto, ich glaube, der ist doch immer noch italienischer Nationalspieler, ist 22, hat Premier League-Erfahrung. Das ist, also auch wenn es jetzt gerade nur als Einwechselspieler da gereicht hat für die Bundesliga, wäre das ein krasser Transfer auf jeden Fall. Und ich denke mal, ich habe den jetzt lange nicht spielen sehen, aber das wäre schon krass.
So, du wolltest noch irgendwelche anderen?
Ja, also Engelhardt-Gerücht gibt's ja, was ich ziemlich cool fände.
Das ist halt der Höfler-Ersatz, ne?
Das wäre halt der Höfler-Ersatz und ein bisschen wahrscheinlich auch der Mansambi-Ersatz von der Position her. Dann hätte man halt nächstes Jahr mit Eggestein, Osterhage und Engelhardt 3 auf der Doppel-6. Ich glaube, man bräuchte eigentlich fast einen 4. noch, aber gut.
Einen noch ein bisschen offensiveren wahrscheinlich.
Ja. Oder man sagt halt, Tarnutzer ist wirklich so weit, dass der in der Conference League hin wieder spielen könnte.
Die ja sicher ist.
Was?
Die ja sicher ist, die Conference League.
Ja, obwohl, das hat Schuster ja auch gesagt, es ist erstmal nur Quali.
gucken.
Man muss noch die zwei Spiele gegen irgendwen spielen.
Ja. Das hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm, aber gut.
Ja, gut, aber Conference League Quali.
Was soll passieren? Was war's? Domžale?
NK Domžale, aber das war ein anderes Freiburg damals, ja, würde ich sagen. Ne? Safe. Ich glaube, das ist jetzt schon sehr safe. Aber die Saison geht dadurch halt ultra früh los. Das ist interessant. Ja. Also Engelhardt-Gerücht, Yilmaz kommt auf jeden Fall zurück, Njonto-Gerücht, was gab's noch? Gab's noch was?
Ja, du meintest Besio und Sturm vorhin noch.
Also bei Besio und Bauer ist interessant, dass eigentlich die beiden bei Wolfsburg wohl auf dem Zettel sind. Was ein bisschen krass wäre, ehrlicherweise, wenn die so, ja.
Und bei Bauer hatten wir irgendeine Diskussion mit, dass es ein bisschen komisch ist, dass man da die Rückkaufoption nicht gezogen hat und er jetzt irgendwie für einen schmalen Taler zu Wolfsburg gehen könnte, ohne da jetzt natürlich alle Interna zu kennen.
Ja, schon. Aber ich glaube, irgendwo konnte man auch lesen, dass es 1 Million Rückkaufoption gewesen wäre und jetzt so 5 Millionen im Gespräch sind. Deswegen, also ja, auch interessant, ne, dass man dann nicht irgendwie das Weiterverkaufsgeld nimmt. Ja. Anyway, das wird eine interessante Sommer und ich glaube, mit der Conference League, das ist halt, es ist perfekt für Spieler, die viel Talent haben, aber vielleicht noch nicht so ganz sauber sind. Ich glaube, die Conference League wäre halt optimal für jemanden wie Irie.
Und Scherhand.
Und Scherhand auch.
Ja. Und Yilmaz und so, finde ich auch total.
Absoluter Traum. Falls Freiburg am Mittwoch gewinnen sollte, dann wird das, glaube ich, nochmal ein komplett anderer Transfersommer, weil dann habe ich keine Ahnung, wie man den Kader dafür rüsten sollte.
Hä, dann müssen halt Irie, Yilmaz und Scherhand gegen Augsburg ran.
Ja, und genau das wäre wahrscheinlich ein bisschen ein Problem. Ne? Also bei Yilmaz vielleicht nicht, aber bei Scherhand auch nicht, aber bei Irie vielleicht. Ja. Mhm. Naja, anyway, Mittwoch wissen wir es und dann wird es interessant nochmal.
Genau, wir können hier kurz erwähnen, ihr werdet nach Mittwoch irgendwann, wenn wir ausgekatert sind, werden wir irgendwann eine Saisonzusammenfassung in gewohnter Länge, wo wir auch unsere Tipps von der Vorsaison übrigens nochmal Revue passieren lassen und so. Das bekommt ihr dann noch.
Ja, und eine Spielbesprechung für das Finale wahrscheinlich auch, ne?
Genau. Aber
dann ist denn ja Sommer. Wir haben dann die Zeit.
Müssen wir erstmal durchatmen, genau.
Ja.
Leider komme ich nicht um die WM drumherum, weil ich ja jetzt jedes ZDF-Spiel schauen muss, weil Christian Streich dort am Start ist.
Ich habe das eigentlich erst jetzt so langsam gecheckt, dass die WM ja größtenteils nachts stattfindet, ne?
Ja.
Also irgendwie. Machst du das? Bist du um 3 Uhr? Ich weiß nicht, Burkina Faso gegen Australien dir angucken? Ich weiß gar nicht, ob die beiden dabei sind.
Nee, vermutlich nicht, aber ich mache es am Ende mehr, als ich jetzt sage. Aber nee, der Plan ist, eigentlich jucken mich die Deutschlandspiele. Kommen wir auch noch zu, weil wir ja nachher noch über Matthias Ginter sprechen. Oh, es ist alles kompliziert.
Ja.
Ich versuche mal den Bogen zum Leipzig-Spiel hinzubekommen.
Ja, mach mal. Ja.
Und ich hatte ja schon sehr viel Sorge, dass man dieses Leipzig-Spiel, oder Sorge, ich bin ja voll gehypt auf Istanbul und ich fahre ja dahin und ich verstehe auch voll, dass dieses Spiel für Spieler, Verein, Stadt, keine Ahnung, das größte ever ist. Und ich denke dann auch immer an dann machen die eine Pressekonferenz, die zu Villa und Leipzig gehalten wird und reden eigentlich 80% über das Euroleague-Spiel mit Kübler bei der PK noch dabei und so. Und es ist ja schon viel, die haben ja dann Medientermine und die müssen dann noch viel mehr, also es ist einfach sehr viel Tamtam um das Ganze. Und da hatte ich schon sehr Bedenken oder ich wusste nicht genau, wie man es schafft, da den Fokus auf das Leipzig-Spiel zu lenken. Und dann kommt mir das immer so vor wie eine Floskel, wenn Schuster sagt, ja, wir denken von Spiel zu Spiel und ich bereite mich jetzt auf Leipzig vor und dann erst ab Samstagabend auf Aston Villa. Aber sie haben uns eines Besseren belehrt.
Total.
Ich finde es verrückt. Ich finde es total krank.
Also. Ich finde es auch ein bisschen verrückt. Gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, man kann das als null vorhersagen, gerade in diesen letzten Spielen. kann der Gegner befreit aufspielen oder geht's bei ihm um nichts mehr? Genauso wie, genau, haben die jetzt den Fokus nur auf Aston Villa oder ist es nicht ein Vorteil, dass man halt noch richtig in der Saison drin ist? Und aber keine Ahnung, dass man halt auch noch irgendwie andere Möglichkeiten hat. Blablabla. Also es gibt dann irgendwie so 10 psychologische Faktoren, die man irgendwie klar, also so hineinprojizieren kann und am Ende weiß man es irgendwie gar nicht so richtig, was das halt mit der Stimmung macht und wie das Training dadurch war und so weiter, ne?
Voll.
Ja, aber ich glaube auch, es kam sicher auch ein bisschen darauf an, wie der Gegner halt irgendwie drauf ist, weil das kann man ja sagen. Ah, oder vielleicht auch, ne? Stopp, also bei Freiburg, ich habe es eigentlich auch gedacht, weil ich dachte, also wenn man das Spiel gegen Hamburg gesehen hat, da dachte ich auch, boah, da kamen die halt nicht auf ihre 100%, ne?
Nach dem kurz Prager nach Prager, Spiel.
Ja. Und das ist vielleicht fast das Wichtigere, ne? Also, dass es gar nicht so wichtig ist, was für ein Spiel man danach vor der Nase hat, sondern eher hatte man dieses Highlight 3-4 Tage davor und ist bis um 2 Uhr nachts im Stadion gewesen und hat danach 100 WhatsApp-Nachrichten auf dem Handy. Das ist vielleicht krasser als, hey, in 4 Tagen sind wir in Istanbul.
Ja, und wir reden nachher über den Bundesligaspieltag, aber wie du gerade gesagt hast, es ist halt voll verrückt. Also manchen Vereinen, keine Ahnung, Mainz gewinnt dann halt 2-0 in Heidenheim, was irgendwie keiner gedacht hätte. Und Union gewinnt 4-0 gegen Augsburg dann zu Hause.
Das ist verrückt, ja.
Genau. Oder Gladbach gegen Hoffenheim. Also dann hast du dieses, anscheinend hilft es vielen Teams dann doch, wenn sie keine Drucksituation haben, sondern ein bisschen so, ey, wir sind alles Fußballer, Sommerkick, Verabschiedung vom eigenen Stadion, lass einfach Spaß haben. So.
Ja.
Ja, ist dann doch Kopfsache manchmal, ne?
Vielleicht ist da auch, ich muss nochmal kurz gucken, ich kann mir vorstellen, dass da heimauswärts halt nochmal einen großen Unterschied macht, genau, weil Union gewinnt ja 4-0 gegen Augsburg zu Hause und Gladbach auch 4-0 gegen Hoffenheim zu Hause. Ja.
Ja, aber Hamburg holt einen Punkt in Leverkusen.
Das stimmt. Und bei Leverkusen ging es ja halt auch irgendwie richtig um was noch, ne?
Ich weiß auch nicht.
Ja, es ist komisch. Also letzte Spieltage sind einfach komisch. Muss man schon sagen, dass man da, also Bayern ist vielleicht nicht so gut, aber gerade so ein Team wie Leipzig oder so, weil das kann man vielleicht nochmal kurz sagen. Leipzig, ich fand jetzt nicht, dass sie abgeschenkt haben oder sowas, aber Defensivstandards haben sie selber auch gesagt, dass sie da halt irgendwie nicht richtig fit waren. Und hier Spieldaten, Laufwerte, also 113,5 Kilometer ist halt jetzt nicht der Topwert von Leipzig. Und Freiburg läuft halt 122.
Ja, das ist dann schon ausschlaggebend wahrscheinlich. Ja, Aufstellung Leipzig, also Uğurdraogo ist ein geiler Kicker, das haben wir dann irgendwann auch später noch gesehen. Der ist ja jetzt zurück nach langer Verletzung. Ich glaube, der wird Leipzig sehr verstärken in der nächsten Saison, wenn der fit bleibt. Und ja, also keine Ahnung. Ich habe ja, wie gesagt, Konferenz geschaut, habe mir wieder die Highlights jetzt angeschaut. Und natürlich sind die meisten Highlights einfach, wenn Diomande anzieht und irgendwie ins Dribbling gegen 5 Leute geht. Ich kenne diese ganzen, also ich weiß nicht, du bist ja nicht viel auf Instagram oder so, aber es gibt dann immer diese Stats, meisten Dribblings gewonnen in Europa. Und da ist Diomande irgendwie immer ganz oben vorne mit dabei. Ich glaube, der führt die, glaube ich, auch in den Top 5 Ligen oder so. Der ist schon krass.
Das ist absurd, ja. Also so diese Flügelzange Diamondé Nusa ist es ja normalerweise, ne? Oder Diamondé Gruder, das ist total krass. Ich finde sowieso, als ich die Aufstellung gesehen habe, und da wurden ja ein paar Leute geschont, gewisserweise für Leipzig. Aber diese Aufstellung mit Diamondé Gruder und dann Baumgartner Uğurdraogo als Achter, gut, Seiwald als tiefer Sechser, ist jetzt nicht so super krass, aber auch das auch Lokeba und Orban als Innenverteidiger ist ja eigentlich auch ziemlich krass. Und dann dachte ich, okay, und dann bringen die aber später noch Nusa, Romolo und Bakayoko von der Bank. Also ich hatte schon ein bisschen Schiss auch und dachte, hey, wenn Freiburg da, wenn die im Kopf ein bisschen woanders sind, dann kann Leipzig, ich glaube, wenn die ins Rollen kommen, dann kann es richtig, richtig heftig werden.
Oder wenn Diomande in der zweiten Minute das Tor macht.
Genau, ja. Ich habe aber auch schon ein paar Leipzig-Spiele gesehen und da ist es häufiger mal so passiert, wie jetzt gegen Freiburg auch, dass wenn, also das Spiel relativ statisch ist und wenn man es schafft, die eigentlich im Aufbau zu stören, dass sie dann gar nicht so richtig in dieses Kombinationsding kommen und dass dann Diamondé und Gruder und so, dass sie gar nicht so viel Aktionen mit Ball haben und das dann irgendwie so ein bisschen statisch und langsam aussieht, wie es jetzt dann auch irgendwie ein bisschen war. Ich muss sagen, ich fand Werner bei Bremen ziemlich gut und dachte, der holt das schon noch ein bisschen mehr raus, als so im Kader steckt. Bei Leipzig bin ich jetzt nicht so überzeugt. Ich glaube, da steckt schon mehr drin.
Ja, gleichzeitig finde ich es sehr ruhig da.
Ja.
Und also, das tut ihnen vielleicht auch gut, so kritisiert, wie sie zu Recht von allen Seiten werden. Keine Ahnung.
Ja.
So, Freiburg spielt eigentlich komplett mit der A11 bis auf Scherhand für Grifo, würde ich fast sagen. Sonst ist das so die Elf, die man fast auch gegen Aston Villa fast erwarten kann. Vielleicht spielt man Kübler treu gegen Aston Villa oder sowas. Vielleicht spielt, na nee, ich glaube, Höfler muss sogar spielen, aber wir kommen
ja,
auf
da kommen wir dann. Ja.
Aber ja. Man geht's voll so an, wie Schuster das in seinen Interviews gepredigt hat.
Genau. So, dann zu den ersten, vielleicht bei den ersten Minuten, ne? Du hast ja gerade gesagt, es gibt erstmal irgendwie so ein krasses Solo von Diamondé, wo Treu, ja gut, da kommt er halt irgendwie einfach nicht mit und dann so eine krasse Kombination über, ich glaube, Baumgartner, der dann mit Hacke wieder zurücklegt auf Diamondé, Henrichs, der durchlässt. Und dann ist bei Diamondé halt so, genau, Lienhardt geht nicht in den Zweikampf, sondern stellt halt auch wieder irgendwie nur den Block. Diamondé verspringt der Ball so ein ganz klein bisschen und deswegen kommt er dann nicht richtig in den Abschluss. Aber ich hatte auch gedacht, das hätte sehr schnell mal hier das 1-0 für Leipzig werden können. Ja.
Ah, ich hätte mir doch mehr Rotation erwartet.
Ah ja.
Wir hatten kurz einen Verbindungswackler. Aber
Okay. Hast du gehört mit der ersten Szene?
Ja, okay, gut.
Du hast mehr Rotation erwartet, aber wen denn? Also das.
Ja, keine Ahnung. Ich dachte schon, dass man da mehr auf Mittwoch geht, aber es ist.
Man sah wie raus, Hülle.
Ja, der Ogbus halt von Anfang an, oder?
Ogbus, ja.
Irie ist halt irgendwie, scheint da nicht die ganze Option zu sein gerade.
Nee.
So, und. Ja. Also Erfolg gibt ja recht. Diese Platz 7 jetzt in der Hinterhand zu haben, ist schon auch ein geiles Gefühl.
Auf jeden Fall. Hey, und sowieso, so wie das Spiel gelaufen ist, ich glaube, das ist wichtiger als die Regeneration.
So. Zu den ersten 20 Minuten kann ich dir nicht viel sagen, weil ich Konferenz geschaut habe. Ich bin dann direkt erstmal beim Doppelpack in der 24. und in der 26. Willst du noch kurz was zur... Ja.
Es war am Anfang so ein bisschen hin und her. Also es gibt halt genau diese Diamondé-Chance, dann hat man Sambi zweimal irgendwie Schüsse, wo sich Freiburg sehr schön eigentlich durchkombiniert. Man Sambi hält mal Finkgräfe bei so einer Flanke, wo ich echt Schiss hatte, weil man Sambi ist da schon im T-Shirt dran, aber in der Slow-Mo sieht man es dann eigentlich, dass Finkgräfe, glaube ich, auch so fällt. Deswegen, ja, das war einfach ein offenes Spiel, wo ich dachte, aber Freiburg kommt häufig genug in gute Situationen. Und genau, für Leipzig jetzt so ein bisschen so ein Sonntagskick mäßig schon. Also nach vorne hat man Bock und da machen die irgendwie auch ein bisschen was. Und nach hinten ist es dann nicht ganz so, nicht ganz so ernst genommen.
Ja. Dann wollen wir über die Tore reden, oder?
Ja.
Also.
Welches nimmst du? Erstes oder zweites?
Ich nehme das zweite gerne.
Ah, okay, dann, dann erstes Tor. Stopp, aus was entsteht das? Aus einer Ecke, ne? Nee, aus einem Freistoß. Nee.
Naja, auf jeden Fall flankt Ginter auf Lienhardt. Erstmal. Und was, ja. Was schon verrückt ist.
Das stimmt. Also es ist ein zweiter Ball dann, ne?
Genau.
Ja, und da flankt dann Ginter auf Lienhardt und Lienhardt hält den nur irgendwie im Spiel, macht so eine Bogenlampe und Matanovic köpft dann Volley zurück. Und das ist absurd, finde ich, wie Ginter. Ich meine, der steht hinter seinem Gegenspieler, geht da irgendwie noch dran vorbei, kriegt den Kopf vorne weg. Im halbwegs Zurücklaufen bringt er den so gefährlich aufs Tor.
Er macht den fast.
Der macht den, ja eben, ja. Also das hätte ich niemals mehr mitgerechnet. Das war halt echt krass. Dass dieser Abprall dann bei Beste landet und der mit rechts schön aus 3 Metern das leere Tor trifft. Zum Glück, ne, muss man.
Und zum Glück kein Abseits.
Ja. Aber der Kopfball von Ginter, wow.
Genau, und also wir müssen jetzt so einen kleinen Bogen spannen, weil Ginter macht ja später noch ein Tor. Und Ginter ist einfach im Strafraum besser als viele Stürmer.
Ja.
Oder der macht richtige Stürmerbewegungen. Später beim, was ist 3-1, spekuliert er und läuft durch und macht's dann gut und stellt den Körper rein und legt ihn am Torwart vorbei. Und diese Bewegung, das ist, also Herr Nagelsmann, auch wenn Sie glauben, Neuer mitnehmen zu müssen, vielleicht ist Ginter trotzdem auf dem Zettel.
Ja.
Ja, das ist schon krass.
Ich finde es auch krass. Und ich glaube, ehrlicherweise, das macht auch mit dem ganzen Team was, wenn du einen da hast, der Bock auf zweite Bälle hat. Ich glaube, das, also, weil dadurch, 100%. Dass das häufiger mal passiert ist, sind, glaube ich, alle anderen auch ein bisschen wacher und denken, okay, Ginter ist uns pisst und rennt nicht zurück, wenn der nochmal nach vorne bleiben kann und, ja, und da was machen kann. Das ist schon saustark. Ja.
Ja, und der Grund, warum ich das zweite Tor nehmen wollte, ist, ich finde es sehr schön, wenn sich offensichtlich Spieler, Trainer, keine Ahnung, wenn die sich was überlegen und wenn dann alle mit der oft zitierten Langbombe rechnen von Mansambi und Beste dann so ein richtig, richtig geilen, da geht mein Trainerherz auf, wenn er so ein Grundlinienlaufweg ist, natürlich kein Abseits beim Einwurf und dann im Schatten oder im hinterm Rücken von den Spielern entwischt, um dann den Ball kurz prallen zu lassen und Mansambi dann die Flanke schlägt. Und die haben sich ja offensichtlich auf was anderes eingestellt, weil Mansambi die letzten 20 Einwürfe reingekloppt hat. Und wenn das dann noch funktioniert und man einen Neuner hat wie Matanovic, der sich da halt gut hochschraubt, da freue ich mich sehr, wenn sowas funktioniert. Weil das war sichtlich irgendwie, wir machen nicht den Standardprozess, sondern wir überlegen uns was anderes.
Ja. Und ich kann mir trotzdem vorstellen, dass das im Finale nicht funktioniert, weil die einfach ein bisschen wacher sind. Also Diamondé kann Beste nicht sehen, das ist in Ordnung, aber das ganze Team hinten dran muss halt schreien, da kommt einer. Und dann gibt's einen, ne, kurzen Schulterblick und dann ist er näher dran an Beste mindestens mal. Und ja, und bei der Flanke, da finde ich es auch interessant, weil ich glaube, Ginter ist auch in der Nähe. Ich glaube, Seiwald wird so ein bisschen Sandwich zwischen Ginter und Matanovic, versucht er da halt irgendwie hinzukommen. Aber extrem frei von Matanovic auch, dann den fast im Stehen setzen zu können. Dafür ist er dann Kopfballspieler genug, um den reinzumachen. Aber ich finde es auch saugeil, saugeiles Tor. Und dieser Doppelpack, da habe ich dann gedacht, also da plötzlich war ich sehr ruhig.
Ja, ich auch. Und ich glaube, zeitgleich sind auch, also Union müsste da auch 1-0 geführt haben, wenn mich nicht alles täuscht. Oder Stuttgart hat schon das 1-0 gemacht in Frankfurt. Irgendwie sah die Tabelle sehr entspannt aus.
Ah ja, das wusste ich gar nicht.
Ah ja, stimmt. Ich wusste, weil ich Konferenz geschaut habe. Es war dann zwischenzeitlich wirklich so, alles läuft für uns.
Ah ja, geil. Ja.
Und da wusstest du, selbst wenn wir da unentschieden spielen, müssen die anderen auch erstmal gewinnen und so. Und dann, es war sehr beruhigend.
Nochmal, hätte das Unentschieden gereicht von Frankfurt, wenn, ja krass, Unentschieden Frankfurt bei einer Niederlage gegen Freiburg hätte es gereicht, ne? Ey, stell dir das mal vor, durch diesen geschenkten Elfmeter.
Ja.
Ah, okay, ja, kommen wir später noch zu. Naja, okay, anyway, 2-0, das war richtig gut, Freiburg. Es war ja vorher, wie gesagt, ich würde sagen, ein tendenziell ein ausgeglichenes Spiel und dann.
Ja, es war kein 2-0-Spiel.
Ja, und dann ist es halt irgendwie plötzlich da. Und dann hatte ich das Gefühl, Freiburg zieht sich einen Ticken zu sehr zurück auch und lässt Leipzig ins Spiel kommen. Und ich fand es ein bisschen doof, weil es vorher halt so gut funktioniert hat mit dem hohen Anlaufen, dass Leipzig halt genau nicht in irgendwelche Situationen kommen ist und vorne auch eigentlich bei langen Bällen überhaupt die nicht festmachen konnte gegen Ginter und Lienhardt. Und dann kam Leipzig ins Spielen und das, da hatte ich dann fast mit gerechnet, dass es irgendwann halt entweder Freiburg einen Konter setzen kann oder dann doch nochmal schief geht. Und man hat ja schon relativ schnell danach Diamondé irgendwie nochmal, das ist schon nach dem 3-0, nach dem 2-1. Man hat eigentlich relativ schnell einfach das 2-1 danach, ne?
Hm. Ja. Und auch da zieht Diamondé halt krass an.
Ja.
Und deswegen habe ich vorhin am Anfang Uedraogo gelobt, weil der natürlich irgendwie so eine, der hat irgendwie so eine Physis, aber auch eine Technik halt, die sehr beeindruckend ist. Und dann hat er auch noch eine Abschlussstärke, wenn er den da reinlegt. Also schönes Tor. Ich weiß nicht, was hat der Kommentator auf der Zone gesagt? Er hat irgendwie die Freiburger Pommes schicken. Irgendwas Verrücktes.
Pommes holen, schicken gehen, ne? Ja.
Keine Ahnung, war jetzt auch nicht in meinem Journalismus-Vokabular. Aber krasses Tor. Klar, Eggestein und Höfler lassen sich da ein bisschen ausnehmen, aber ich würde das eher als Qualität Uedraogo sehen. Ja. Und ja, dann stand es 2-1. Das habe ich mir schon, also ich habe ja Konferenz geschaut und es kam dann drittes Mal innerhalb kurzer Zeit Tor in Freiburg und es wäre auch zu viel des Guten gewesen, wenn es ein 3-0 für Freiburg gewesen wäre. Und ja, zum Rest der Halbzeit kann ich nicht viel sagen, außer dass es so ein paar Halbchancen für Leipzig gab. Also Doppelchance, Diomande, Harder hat einen Schuss und Uedraogo hat noch einen Fernschuss kurz vor der Halbzeit.
Genau, was halt...
Also eher 2-2 Druck als 3-1 Druck.
Also das würde ich schon sagen, dass zwischen dem 2-0 und der Halbzeit diese 20 Minuten gehen voll an Leipzig und Freiburg ist da zu passiv und letztendlich dann halt gar nicht so viele Abschlüsse, die dabei rauskommen. Deswegen ist irgendwie auch in Ordnung. Ich meine, es ist immer noch Platz 3 in der Bundesliga und total ausgeruhtes Leipzig mit diesen krassen Talenten. Aber ja, da war ich mir dann nicht ganz so sicher, ob das funktioniert. Aber ich hatte eigentlich so ein bisschen den Spielfilm im Kopf von wegen, kann ja sein, dass Leipzig da irgendwie nochmal hingeht. Aber vielleicht kommt Freiburg dann nochmal zurück, weil es für Leipzig um nichts mehr geht, so in die Art hat es mir dann vorgestellt. Aber dann
kommt man richtig gut aus der Pause.
Und eigentlich die Schwachstelle von Freiburg.
Ja, aber
ne?
Junge, also erstmal diese Chance von Treu. Und Matanovic ist einfach so geil mittlerweile. Ja. Diese First-Touch-Weiterleitungen auf Außenspieler oder auf Spieler in die Gasse und so, das ist eine Qualität, die hat er sich richtig angeeignet im letzten halben Jahr. Und auch super nice von Treu da durchzulaufen übrigens.
Ja. So den ganz Spielzug hat man schon hin wieder gesehen eigentlich. Ja. Ne? Also genau den, das ist echt perfekt.
Voll. Könnte man dieses Fass aufmachen mit, man möchte besser gegen Top-Teams aussehen? Und also jetzt war Leipzig vielleicht an dem Tag nicht ein Top-Team. Kann
das
man
ist egal, doch, ich würde schon sagen. Also auch wenn es am letzten Tag dann irgendwie, es geht ja darum, dass man auch gegen so individuell bessere Spieler, dass man die irgendwie nicht so in den Griff bekommt. Und da ist es dann auch egal, ob es um weniger geht oder mehr, weil genau, Diamondé hat seine Sachen schon auf den Punkt gebracht. Ich habe es mir nochmal angeguckt. Also Freiburg gewinnt gegen Leipzig, Freiburg gewinnt gegen Stuttgart, Freiburg holt einen Punkt gegen Dortmund, Punkt gegen Leverkusen, gut, die sind nur Sechster geworden, aber trotzdem. Für zweimal 2-0 gegen Bayern, genau. Und gegen Hoffenheim einen Punkt geholt. Also es ist schon... Ich würde schon sagen, dass es da bergauf geht. Weil, ich meine, man wird immer besser spielen gegen Teams, die schlechter sind. Also man muss ja auch nicht genauso gut gegen die oben drüber spielen als gegen die unten drunter. Es hat ja immer noch einen Grund, warum Teams Erster, Zweiter und Dritter sind.
Ich fände die Frage spannend, ob das an spielerisch veränderten Konzepten liegt oder ob das an einem Selbstverständnis liegt oder an einer größeren Qualität. Wahrscheinlich bedingt sich das gegenseitig.
Ja, das kann schon sein. Also gestern zumindest würde ich sagen, es liegt halt ein bisschen auch an den Spielern. Genau, Matanovic kann langsam auf echt hohem Niveau Bälle festmachen, weiterleiten. Und wir haben eigentlich noch gar nicht über Makengo gesprochen, aber erste Halbzeit steckt der Gruder so dermaßen in seine Tasche. Das ist echt krass, finde ich. Weil Gruder, ich meine, es ist ein krasser 1-gegen-1-Spieler. Und wenn man es auf der anderen Seite sieht, ich meine, gut, Diamondé ist nochmal ein bisschen krasser als Gruder, aber da hatte Treu jetzt schon seine Probleme. Und Treu hat seine Probleme eigentlich gegen Topspieler.
In die Tasche stecken finde ich auf jeden Fall sympathischer als Pommes holen, schicken gehen. Ja. Ja, und dann macht man das Tor direkt. Und apropos ich Makengo. Genau, krasser Ballgewinn.
Das war das vierte. Nee, der Makengo köpft nochmal rein nach der Ecke.
Kriegt er da eigentlich einen Assist? Hat er einen Assist für bekommen?
Wahrscheinlich.
Okay. Ja, also ich habe es vorhin schon erwähnt. Ich bin da so beeindruckt von Ginters Stürmer-Manier, dass er da einfach diese Bewegung macht, spekuliert, Körper reinstellt, weiß, wo der Torwart steht, den Ball vorbeilegt. Das ist einfach sehr gut.
Ja, guter Zweikampf von Orban gegen Baumgartner.
Stark. Ja, das sah ein bisschen unglücklich aus. Und sie rücken auch übrigens, also Kreisliga, ne? Bei dem Kopfball von Makengo darf man auch im Vollsprint alle erstmal 3 Meter raussprinten, damit alle 3 im Abseits sind, die da vielleicht an den Ball kommen. Das mag vielleicht sein, dass Leipzig da an dem Tag halt nicht so wach ist wie in einem Champions-League-Spiel oder so.
Ja. Und Gulaschi hat mich auch nicht überzeugt in dem Spiel. Auch was so, wie viel Druck macht man und sowas. Naja. Aber absolut krass Tor von Ginter, ja. Das, ich meine, auch der ist dann gar nicht so leicht zu machen, ne? Dass man muss Bein ziemlich hoch machen, den muss man schon platzieren. Viele würden jetzt vielleicht auch voll draufhauen einfach.
Voll.
Schön reingelegt, überlegt.
Ja, und dann war ich wieder ruhig und beruhigt und alles sieht gut aus. Und wir haben echt oft über schlechte Viertelstunden nach der Halbzeit geredet und das ist natürlich mit der Großchance und mit dem Tor mal echt was anderes. Und dann, also du verbessere mich, aber wenn ich so die Highlights durchgehe, es ist natürlich so ein bisschen Aufbäumen von Leipzig, aber ohne recht zwingend zu werden. Und irgendwann Mitte der zweiten Halbzeit fängt dann natürlich die Wechselei an. Also Grifo und Kübler kommen für Beste und Höfler. Höfler bekommt seine Standing Ovations. Treu geht auf die 6.
Ja, sehr interessant, ne? Ja.
Dazu kannst du vielleicht was sagen, weil ich habe es ja nicht gesehen quasi.
Ja, so krass war es dann doch nicht. Also Treu hatte eine Situation, wo er einen üblen Fehlpass spielt, wo es nochmal gefährlich wird für Leipzig. Ansonsten, ich hatte jetzt auch nicht den Blick sonderlich krass drauf. Okay. Er hat links auch linker Sechser gespielt. Hm?
Okay.
Ja. Du, keine Ahnung, vielleicht ist das eine Idee, auf irgendwie das häufiger mal zu machen. Mal gucken, ich weiß es nicht genau. Aber erstmal cool, dass Treu halt so viele Sachen spielen kann.
Ja, und der, also prinzipiell ist es ja so, der Raum, der Sechserraum ist ihm ja nicht komplett fremd, weil er auch als Außenverteidiger oft diesen reinziehenden, mittelfeldunterstützenden Außenverteidiger gibt und ja nicht nur immer die Schiene runterrennt.
Ja.
Von daher ist das von der Spielanlage, ist er das dann quasi gewohnt, sich in einem 360-Grad-Modus in alle Richtungen aufzudrehen zu müssen. Also viele Spieler, Außenverteidiger, haben ja natürlich die Außenlinie als Orientierung. Und ihm ist das jetzt nicht ganz fremd, sich in alle Richtungen aufdrehen zu können. So. Und er spielt ja auch manchmal rechts und manchmal links. Da ist er es auch allein deswegen schon gewohnt.
Das stimmt. Ja. Ich fand es auch cool, dass man es einfach mal, dass man es mal ausprobiert.
Ja.
Scherhand auf rechts halt wieder, was nicht immer perfekt ist, aber eigentlich auch ganz gut ging. Ja.
Und von Erfolg gekrönt war.
Ja, das stimmt. Ja, wir können eigentlich gleich zu diesem Tor springen.
Ja, ich kann vielleicht ganz kurz sagen, dass kurz vorm Tor Ogbus für Ginter und Höhler von Mansambi einfach klare Wechsel waren Richtung Mittwoch.
Ja.
Also Ginter und Mansambi einfach raus. Und das habe ich sehr begrüßt.
Das habe ich auch sehr begrüßt. Und ich glaube, man kann es aber auch nur machen, weil, genau, man hat Leipzig irgendwie den Stecker gezogen. Das ging ganz gut. Und ich meine, es stand nur 3-1. Also eigentlich ist auch krass, 20 Minuten vor Schluss dann irgendwie schon solche Wechsel vorzunehmen. Ein bisschen riskant, aber hat gut funktioniert. Und wann war denn das? als Leipzig zum ersten Mal gewechselt hat, in der 63. genau, da kam Nusa für Gruder und dann ist Diamandé rüber auch zu Makengo. Auch der kommt da überhaupt nicht durch. Also da fände ich es nochmal interessant, weil man ja diesen Vergleich hatte, von wegen, wie hat Treu gegen Diamandé verteidigt und wie hat Makengo gegen den verteidigt. Und das leitet auch über zum 4:1. Auch da stark. geile Balleroberung von Makengo, geht dann durch. Ich fand auch schön die Abstimmung, Höhler geht tief auf den zweiten Pfosten, Matanovic bleibt höher, bremst ein bisschen ab, damit es eben diese zwei Optionen gibt. Makengo entscheidet sich dafür, einfach mal rüberzulegen auf Matanovic. Der ist nicht ganz perfekt gespielt, weswegen dann Matanovic nicht in eine Schussposition kommt, aber dann halt den Ball irgendwie so annehmen kann, am Gegenspieler vorbeilegen und rüber zu Scherhand und der zieht halt direkt ab. Scherhand hat schon eine coole Tororientierung, würde ich sagen. Der sucht halt den Abschluss aus auch aus spitzeren Winkeln, aber hat einen guten Abschluss. Das ist schon nice.
Ja, freut mich voll für ihn, dass er sich da noch ein Erfolgserlebnis geholt hat. Und ja, das Scherhand-Element ist halt ein geiles, also so als Kaderoption. Manche gehst du mit Grifo an und manche gehst du mit Scherhand an und so, und das ist halt echt cool.
Und gestern war er insgesamt beim ganzen Spiel sehr, sehr gut drauf. Ich habe mich dann auch gefragt, ob es wirklich schon ist für einen Grifo oder ob Scherhand halt nicht gerade besser drauf ist, gerade kurzfristig. Könnte schon auch sein, so wie er gespielt hat. Und halt diese Makengo-Scherhand-Kombi ist halt auch ganz gut.
Ja, und nach dem 4:1 kann ich dir ehrlich gesagt einfach gar nichts mehr sagen, weil in der Konferenz dann logischerweise nur noch andere Spiele kamen.
Ich weiß gar nicht, ob da noch was kam, groß. Genau, Bakayoko kann dann für Diamond.
Ich habe dann gesehen, wie Eriksen Elfmeter verschossen hat.
Ah, das ist schon mal schön, ja. Ja, es war nicht mehr viel. Ich meine, nach 4:1 war es komplett egal auch. Können das zumachen. Wir können vielleicht noch sagen, also XG 1,41 zu 1,24, Freiburg 11 Torschüsse, Leipzig 14 Torschüsse. Das ist jetzt schon auch ein Spiel, das gut gelaufen ist für Freiburg und ja, also Leipzig in den wesentlichen Momenten auch nicht richtig da war, würde ich behaupten, bei den eigenen Abschlüssen und aber eben auch, was wir schon gesagt hatten, bei den Defensivstandards. Trotzdem muss man sich halt erst in diese Situation bringen, eigentlich fast dieses Spiel perfekt, die Saison von Freiburg zusammen. So ein bisschen Glück, welche Gegner, wie der Gegner gerade eingestellt ist, aber dann halt sind sie auch da und spielen es perfekt aus. Das finde ich, und haben irgendwie auch die richtige spielerische Einstellung, um das zu machen.
Ja, Spieler des Spiels haben wir mit Patrick, der Makengo sagt. Fair.
Ja.
Wir haben mit Julian und Paddy zweimal den Gintertag.
Ja.
Und den haben wir logischerweise auch von der Community.
Okay. Was sagst du?
Ja, das ist in der Konferenz immer ein bisschen affig, aber ich würde natürlich einfach Ginter sagen, weil er Mittelstürmer irgendwie ist und hinten trotzdem, also diese Saison von Ginter, wir haben jetzt den 34. Spieltag, es kommt noch ein Spiel gegen Aston Villa, aber die Saison ist abartig. Also ja.
Also ich habe ich will ein paar erwähnen, gerne. Weil mein Sambi ist gerade wieder frischer. Also ich finde, den merkt man immer an, wenn er eine Woche Pause hat, dass der rennt dann deutlich mehr, hat mehr Sprints und ich meine, diese Flanke auch auf Matanovic ist auch einfach ziemlich gut.
Matanovic war auch hoch im Kurs bei den Hörern.
Das wäre dann nächste gewesen, weil der auch gegen den Ball perfekt, Ball weiterleiten perfekt und er hat selber diese eine Chance und trifft die und hat dann noch den Assist auf Scherhand. Auch richtig, richtig stark. Ich finde es wichtig, dass Makengo genannt wurde, sonst hätte ich den auf jeden Fall genommen, weil ich meine, Gruder, Diamond und dann am Ende Bakayoko und keiner sieht einen Stich gegen den. Dazu noch Assist auf Ginter und diese Balleroberung vor dem 4:1, also auch absurd stark.
Der spielt am Mittwoch, ne?
glaube ich auch fast, obwohl ich bei, ich meine, Makengo ist echt ein bisschen eine Wildcard. Der kann, der hat eine große Range, was der für Leistungen bringen kann.
Ja, wahrscheinlich aber ist so, Troy Kübler die konservative Entscheidung und Makengo, wenn er einen guten Tag erwischt, die potenziell bessere als Kübler.
Ja.
Weil Troy
spielt. Ich glaube fast, ja. Ich meine, Kübler und Makengo sind halt, also Kübler hat man dann natürlich noch als Kopfballspieler, ist noch mal krasser als Makengo, ne? Ah, ist richtig schwer. Ich weiß es auch nicht genau.
Vielleicht macht man Makengo treu, Makengo Kübler treu für Höfler.
Ah, das ist zu kurz probiert, würde ich sagen. Also wenn, naja.
Ich dachte okay. Wegen Dynamik, aber.
Ja, stimmt schon. Ich sag aber auch dann Ginter Spieler des Spiels, weil Makengo schon genannt wurde.
Ich möchte noch kurz Atubolu erwähnen, dem man eigentlich in diesem Spiel gar nichts vorwerfen kann.
Stimmt, ja, auch einige ganz gute Paraden gehabt.
Und ja, einfach total stabil.
Und das Ding von Uedraogo war halt absolut nicht machbar für niemanden.
Herr Nagelsmann. Finn Dahmen hat übrigens einen riesen Patzer gemacht an diesem Spiel.
Ich finde Dahmen tatsächlich, aber also ich habe jetzt auch nicht alle Augsburg-Spiele gesehen, aber ich finde, der ist schon sehr gut. Und es ist eh scheißegal,
naja.
Wer dritter Torhüter ist.
Ja. Jetzt, wo Baumann zweiter Torwart ist, hinter Manuel Neuer.
Ja, dann wird es wahrscheinlich Nübel, obwohl der hat auch einen Bock drin gehabt. Ne?
Gut, dann machen wir einen Deckel auf das Spiel. Mischa, Bundesliga ist zu Ende. Und ich weiß gar nicht, wo wir anfangen. Ja, herzlichen Glückwunsch Bayern München.
herzlichen Glückwunsch an Harry Kane.
Genau.
Ja, nee, ganz kurz, Bayern München, weil das ganz kurz nochmal.
Ja, die sind
weißt
krass.
Du's? Weißt du, wie viele Tore aus dem Kopf?
Oh, 100 irgendwas.
122.
122?
Das ist so verrückt.
Alter.
Das ist halt wirklich.
122?
Also wenn man 34 Spiele hat, 3 Tore pro Spiel bis zu bei.
120 wären 30. 100, also, egal, sorry.
Dann bist du bei 102, wenn 3, du 3 Spiele 7 pro Tor
oder sowas. Hast. Keine Ahnung.
Das ist unfassbar. Die schießen im Schnitt über zwischen 3 und 4 Tore gegen ein Team. Das ist, genau, wenn Freiburg 3-2 gegen Bayern verliert.
3,58.
Ja, dann haben sie unterdurchschnittlich viele Tore gegen Bayern kassiert. Das bedeutet halt auch, um zu gewinnen, muss man halt 3 bis 4 Tore schießen normalerweise. Ja, also was soll das? Ne? Das ist schon eine absolut eigene Liga dann.
Ja, ja. Krass. Also muss man schon auch lobend erwähnen und keine Ahnung, wie Augsburg gegen die gewonnen hat, aber Harry Kane ist krass. Ulise ist krass. Die sind alle, also der Kader ist einfach gut zusammengestellt. Auch nicht so breit, ne?
Ja.
Also.
Ja, ein bisschen wie bei Freiburg halt.
Genau. starkes Konzept.
Ah, das werden wir am Ende nochmal lang und breit besprechen, glaube ich. Kaderzusammenstellung im Winter, die Entscheidung, Dingschi und Adamu, was für ein genialer Schachzug das war.
Das ist krass, ne? Weil man kann halt nichts sagen jetzt. Und es war natürlich trotzdem auf, wie sagt man, auf Kante genäht.
Ja, aber so richtig, ja.
Aber, ja, es ist so lustig, weil jetzt gibt Erfolg halt recht und, naja. Das wird Thema der Saisonrückschau. Ja, wir können sagen, dass Leipzig und Stuttgart, also Stuttgart Platz 4 gewonnen ist.
Ja, okay, dann machen wir erstmal Champions League, ja? Oder machen wir von unten?
Ich habe mich gerade von oben nach unten gearbeitet.
Von oben nach unten, genau. Okay, also das ist so ein bisschen verrückt. Ich meine, wir hatten das vorhin schon angesprochen. Also einmal, dass Leverkusen zu Hause es gegen den HSV nicht schafft, finde ich ein bisschen komisch. Haben aber auch einiges vergeigt, also an Chancen. Das war jetzt nicht so ganz so krass. Und Hamburg, echt nochmal, also wenn da alle fit sind mit Vuskovic, Vieira und so weiter, dann ist es halt irgendwie
Vieira
das
ist so Team. Geil.
Ja.
Meine Güte, ey. Einer für den SC.
Ist halt ein Arsenal-Spieler. Mhm. Irgendwie ist es auch ein bisschen unfair, oder? Dass man so als Hamburg sich Vieira und Vuskovic leihen kann. Das sind ja Spieler, die Freiburg nicht verpflichten könnte.
Mhm.
Ja, das ist irgendwie.
Aber auch nicht leihen würde.
auch nicht leihen würde, weil dann damit macht man halt eine Entwicklung zu für einen anderen. Aber eigentlich ist dieses, also ich finde man als, ja,
also nee, so ich gehe lieber den Mansambi-Weg.
Ja, ich hätte es auf jeden Fall, es ist besser, es ist auch langfristiger irgendwie gedacht, weil wenn man halt auf Leihen geht, dann muss auch jede Leihe immer funktionieren, ne? Und man, wie gesagt, verbaut den eigenen immer was und sehr kurzfristig und
kennt.
Das ist ja auch, das muss dann auch zusammenklappen, ne? Ja. Und trotzdem ist es halt irgendwie interessant, dass man so zwei Spiele bei Hamburg beim Aufsteiger dann irgendwie hat. Also ich denke, als Aufsteiger würde ich das auf jeden Fall machen.
Voll.
Wenn man so Leute kriegt. Ja.
Ja.
Hoeneß ist aber,
also Stuttgart-Hoeneß, also sorry.
Ich dachte jetzt kurz noch von unten nach oben bei Champions League, nämlich Hoffenheim. Alter, 4-0 gegen Gladbach. Niemals habe ich damit gerechnet.
Nee, also ich will hier ja keine Werbung für Sportwetten machen, aber ich auch nicht.
Das ist ja keine Werbung, wenn du Geld verloren hast.
Genau, also lass es bleiben.
Ja, genau.
Haben mir Freunde gesagt. Ja. Nee, damit hätte ich auch nicht gerechnet.
Oh Mann.
Und ich weiß nicht, ich würde jetzt gerne einfach kurz mal, Hoffenheim hat jetzt ein bisschen reingekackt am Ende, ne?
Ja.
Also das spielt vielleicht in diese ganze Baumann-Neuer-Geschichte rein. Ich weiß jetzt nicht, wie oft unglücklich da bei Baumann aussah, aber Hoffenheim hat jetzt halt, ja, obwohl, so schlimm ist es gar nicht.
Nee, so schlimm ist es nicht. Die hatten, glaube ich, eher zwischendurch eine kurze Phase und haben sich am Ende eigentlich so ein bisschen wieder gefangen. Aber jetzt mal ernsthaft, ich meine, die haben ja dann auch diese rote Karte kassiert nach dem Wiederanpfiff, ne? Mhm. Lämperle, der da einen umrennt, wo ich aber auch sagen würde, ey, dafür darfst du eigentlich kein Gelb zeigen. Also ich fand es auch ein bisschen, also da für mich hätte auch die Ansage gereicht, jetzt schalt mal einen Gang runter hier, beim nächsten Foul fliegst du, weil so brutal fand ich es dann doch nicht. So oder so, 4-0 ist absurd. Ja, okay, du kannst rüber zu deinen Stuttgartern.
Nicht meine Stuttgarter, das werden unsere Hörer und Hörerinnen eh nicht gerne hören wollen, aber die sind jetzt halt Vierter geworden. Hoeneß ist ein guter Trainer.
Ja.
Stuttgart ist eine gute Mannschaft. Ich glaube, von den Top 6 ist Hoffenheim die Mannschaft, die overperformed hat, dieses, oder was man halt vor der Saison nicht, damit hätte man nicht gerechnet. Aber ich glaube am Ende, auch im direkten Vergleich damit Hoffenheim und Leverkusen, irgendwie auch verdient, auch wenn es sehr knapp ist.
Ja.
Und spielen jetzt noch das Pokalfinale gegen Bayern. Ich glaube, da kriegen sie auf die Mütze. Aber wir sind ja im wichtigeren Finale gelandet.
Das stimmt. Also es war eine starke Saison von Stuttgart. Gegen Porto war es Achtelfinale?
Ja.
Ja. Ja, im Achtelfinale raus. Aber ich meine, die haben Zwischenrunde noch gespielt. Das ist dann auch nochmal heftiger. Ja, Halbfinale natürlich mit Schiedsrichterglück sind sie weitergekommen.
Korrekt.
Im Pokal. Aber immerhin. Nee, und ich finde auch, ich bin immer so hin und her gerissen, was Demirovic angeht. Und dieses, dass er halt 20, 25 Millionen irgendwie gekostet hat und dass das irgendwie auch ein bisschen drüber ist. Gleichzeitig, er ist schon, ich finde diese Physis, die er mitbringt, ist echt schon auch ganz cool. Der lässt sich halt, also den kann man nicht einfach so leicht wegdrängen und Demirovic und Döf zusammen ist schon cool. Und ansonsten, ich finde aber auch, dass halt Stuttgart ein bisschen ähnlich wie bei Freiburg. Es sind jetzt nicht die ganz krassen Einzelspieler, die so über dem anderen stehen, sondern es sind einfach relativ viele auf ganz gutem Niveau. Aber es ist, ich würde jetzt nicht sagen, man nimmt den Spieler raus und dann funktioniert es nicht mehr, was die da machen. Deswegen, ja, man muss den Trainer rausnehmen. Das ist meine große Hoffnung, dass jetzt irgendwer mal checkt, dass Hoeneß halt ein absurder Trainer ist. Und dann bin ich mal gespannt, ob Stuttgart das aufrechterhalten kann.
Es gibt jetzt auch unspannendere, das werden alle nicht hören wollen, aber es gibt jetzt auch unspannendere Projekte, als bei Stuttgart zu bleiben und das weiter erfolgreich zu machen, ne? Also viel besser in der Bundesliga wird's nicht, außer Bayern München.
Dortmund.
Ja, ist es. Also mit Hoeneß traue ich Stuttgart langfristig auch zu, es mit Dortmund aufzunehmen, so. Aber.
Naja, ja. Ja, letztendlich.
Und Kompany ist halt krass.
ja, ein Kompany ist krass. Ich glaube, auch so schnell wird er da nicht gehen. Und das ist wahrscheinlich auch ein Problem, wenn du bei Dortmund auf der Bank sitzt, dann halt zu Bayern zu gehen. Auch schwierig. Ja, du hast schon recht. Ich glaube, auch als Trainer ist es gut, so wie bei Urs Fischer es damals auch war und so, wenn man was hat, was funktioniert, das ist auch nicht immer so leicht zu übertragen bei irgendwen anderen. Und dann, man hat ja halt irgendwie auch nicht, also beim anderen Verein, wenn der gegen Dortmund in den ersten 10 Spielen 3 verliert, dann ist der, dann ist egal, dass der mit Vorschusslorbeeren kam, dann fliegt der vielleicht auch.
Ja. Darf ich den goldenen Übergang machen?
Do it.
Jemand, der was hat, was nicht funktioniert, ist Eintracht Frankfurt. es kippt jetzt schon fast, dass Leute Mitleid mit Riera haben.
Ich auch.
Was ich wild finde, weil ich ihn so arrogant, komisch, verrückt finde, dass diese Emotion bei mir noch nicht eingesetzt hat. Aber er ist sicherlich nicht allein verantwortlich für das Frankfurter Chaos. Ja, okay, fair. Aber besser gemacht hat er es auch nicht.
Ja.
Mit seiner Art. Also ein bisschen Genugtuung habe ich, muss ich leider zugeben.
Also sowieso gegen Frankfurt. Ich meine, die haben halt Doan weggekauft und waren im Jahr davor.
Der
tut mir auch echt leid. Oh, ja. Aber ich meine, Burkhardt ist ja eigentlich echt kein Assi, oder?
Naja, wenn er halt ein bisschen zu viel Gewicht auf den Rippen hat und Riera das über Umwege, über Stuff ihm mitteilt, dann.
Ja, aber nach dem Tor, gab's es schon mal, dass ein Spieler einen Trainer so offensichtlich beleidigt hat? Ich meine, auf Spanisch.
War das so?
Ich glaube jetzt im Nachhinein, also Burkhardt musste eine Geldstrafe zahlen, 20.000 Euro.
Okay.
Was ich denke, okay, passt, aber ehrlicherweise, also wenn jetzt, also wenn ich mir jetzt vorstelle, Höhler schießt ein Tor
und geht zu Schuster auf Schwäbisch, und
beleidigt den dann, du
Lumbesäckel, oder?
Genau. das wäre natürlich witzig, aber ich glaube nicht, dass es mit 20.000 erledigt wäre, sondern dass dann eigentlich erstmal Trainingsgruppe 2, drei Spiele Tribüne und dann mal gucken. Also, weil ich finde es schon eine krasse Sache.
Ja, safe.
Es ist respektlos.
Es ist einfach ein Riesenzirkus und es ist so schön und keine Ahnung. Also ich finde es sehr, sehr schön, dass wir diesen 7. Platz jetzt gesichert haben und es ist ja so, dass wenn wir gewinnen, dass der Conference League Platz nicht weitergegeben wird, sondern einfach nicht da ist.
Als ob man sich als Fan hätte aussuchen dürfen, weil so hätte ich es natürlich auch gemacht, ne?
Ja.
Und zu sagen, Edge Badge, keiner von euch kriegt ihn, der verfällt und geht jetzt an Mostar oder so, ne?
Ja, genau. Auch eine geile Story.
Ja, vielleicht ganz kurz die spielerische Sache zu Riera, weil ich finde das eigentlich nicht uninteressant, weil das ist ja irgendwie auch ein bisschen die Sache, die ganz viele Vereine hatten. Also wenn man so ein bisschen rauszoomt, die Idee mit Topmöller war ja eigentlich, dass man halt von einem Pressing- und Umschaltteam, das Frankfurt war, unter Hütter, unter Glasner, unter sonst irgendwem, ein Ballbesitzteam macht. Mhm. Und unter Topmöller wurde das dann ja irgendwie so, am Anfang war es zu langweilig, weil die halt vor allem defensive Stabilität bekommen haben. Am Ende haben sie dann zu viel Gegentore kassiert und so. Dann hat man mit Riera, das fand ich ja auch immer so ein bisschen komisch, dass so gesagt wurde, jetzt wird alles anders, jetzt haben die Riera. Und das stimmt natürlich, vom Auftreten her war das ein ziemliches Gegenteil. Aber
es ist einfach genau das Gleiche.
Das war ja auch Ballbesitzfußball, genau. Noch ein bisschen statischer eigentlich im Sinne von, also noch ein bisschen mehr positionsmäßiger als bei Topmöller. Aber eigentlich hat man ja genau das Gleiche weitergemacht. Und das finde ich ja sogar interessant. Also der Move ist dann ja eigentlich ein guter, oder? Wenn man sagt, hey, okay, mit dem klappt's nicht mehr, aber wir wollen schon an unserer Idee weiter festhalten. Deswegen machen wir es jetzt nochmal mit dem, dann hat der ein bisschen Zeit und dann kaufen wir nochmal einen Sechser im Sommer und dann kann es vielleicht auch was werden oder so. Aber eigentlich, jetzt sind wieder Hütte und so im Gespräch. Und das bedeutet, dass Frankfurt eigentlich auch dieses Projekt, wir versuchen es auf die neue Stufe zu heben, abbricht, gewisserweise. Und ich kann es auch verstehen, weil ehrlicherweise hat es halt auch kaum ein Team geschafft. Also.
Aber da ist doch geil zu beobachten, wie Freiburg das so punktuell macht und nicht von, wir schieben von Union-Fußball, Konterfußball, also übertrieben gesagt, auf Ballbesitzfußball, sondern man passt so einzelne Elemente an, aber behält sich die Grundstruktur bei. Das finde ich sehr, also das macht für mich Sinn.
Das, ich finde auch, es macht absolut Sinn, dass man das nicht so radikal, krass statisch denkt, genau, nicht so radikal denkt, sondern dass man das eben in Elementen denkt, dass man alle Spielphasen irgendwie ein bisschen braucht und dass man, dann wird man halt nicht perfekt in der einen Sache, aber gut, Freiburg ist halt auch kein Bayern oder sonst irgendwas, sondern man hat halt Gegner, die man ein bisschen bespielen muss und man hat Gegner, gegen die man irgendwie, ja, hoch, also eher gegen den Ball denken muss. Deswegen würde ich auch sagen, mir gefällt es gut, wie Freiburg das macht in diesem Zwischending. Ja. Letzte Sache zu Frankfurt. Ich glaube trotzdem, nächste Saison wird nicht unspannend für die, auch wenn der Kader sich irgendwie ein bisschen verändern wird. Die haben genug Substanz. Also die haben jetzt einmal daneben gegriffen, so richtig. Und diese Saison war halt schlecht, aber die haben genug Substanz, dass nicht alles in die Brüche gegangen ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die mit einer so zwei guten Transfers und ein guter Trainer, dann kann das halt auch wieder laufen. Und eigentlich waren die letzten Trainerentscheidungen bei Frankfurt meistens recht gut, ne?
Ja, ich bin gespannt. Also wird natürlich interessant zu beobachten, wie die dann eine Saison ohne Europa angehen.
Ja.
Kannst auf jeden Fall den Kader ein bisschen schlanker machen und kannst da dir ein paar Transfersummen holen und dann mal gucken. So, und dann über den ganzen Wulst in der Mitte sprechen wir jetzt nicht, würde ich sagen. Freiburg ist ja irgendwie so the best of the rest, wenn man die Top 6 wegzieht. Und ja, was soll ich sagen? Wolfsburg hat es geschafft, 16. zu werden. Das frustriert mich sehr.
Ja.
Dass Heidenheim da jetzt so auf die Mütze bekommt, nachdem sie das noch irgendwie schaffen können. Am Ende wäre es eh egal gewesen.
Genau.
Aber ja, St. Pauli, ey. Hast du diese Chance von Hautonji gesehen?
Ja.
Boah, das ist sinnbildlich.
Hart. Das ist wirklich sinnbildlich. Vor allem, ich meine, vorher gibt es ja diesen Schuss von Fujita. Mhm. Und da denkt man ja so, oh, was für ein Pech, geiler Schuss. Und das wäre so ein Traumtor gewesen. Und dann gibt's die Chance von Hautonji, wo man denkt, Alter, das gibt's gar nicht. Also jetzt egal, wie sie es machen, ob sie spektakulär versuchen oder ganz einfach gar nichts geht rein. Ja, es wäre auch krass gewesen. Und ehrlicherweise, Vasil hat ja auch absurd gut gehalten in dem Spiel, ne?
Ja, Dagim läuft da zweimal dann aufs Tor zu und so. Also.
Ja, ich meine, letztendlich war es trotzdem so ein bisschen unglücklich mit dem ganzen... wie war denn das, dass das eine Tor anerkannt wird, obwohl Vasil gehalten wird mit der Hand und mit dem Elfmeter, der dann verschossen wird. Und aber gleichzeitig hatten die eh eigentlich schon Glück, dass sie überhaupt noch im Spiel drin sind.
Voll.
Ja, Wolfsburg war schon halt viel, viel besser.
Ja, das war zu befürchten. Und es ist auch zu befürchten, dass Wolfsburg egal, also die Zweitliga-Konferenz beginnt jetzt gleich. Also wenn ihr das hört, ihr Lieben, dann ist die Entscheidung schon gefallen, wer Dritter wird. Aber ich befürchte, Wolfsburg gewinnt sowohl gegen Elversberg als auch gegen Hannover als auch gegen, was ist es, Paderborn oder was?
Ja, ich habe es eigentlich mir auch gar nicht angeguckt, richtig. Ja. Ja. Wie ist es jetzt 9 der letzten 10 Mal ist der Bundesligist drin geblieben.
Ja,
und wenn Wolfsburg, dann, ich meine, Wolfsburg ist halt auch einfach. Ich meine, Logic hat 25 Millionen Euro gekostet. Ich bin mir recht sicher, das ist der Marktwert von Elversberg. So, dann, ja. Und das sind zwei Spiele. Das ist auch noch das Problem. Wenn es ein Spiel wäre, würde ich es denen vielleicht noch zutrauen. Aber
Logic spielt doch bei Hoffenheim, oder nicht?
Stimmt. Shit.
Da musste ich dich jetzt... Bevor die Hörer hier uns schreiben, seid ihr verrückt geworden. Aber Eriksen wird bestimmt mehr verdienen als Spieler von Elversberg, um dich zu retten.
Das stimmt, ja.
Gut.
Ja.
Bundesliga vorbei, der SC Freiburg wurde 7. Ich habe das in die Gruppe geschrieben. In einer Saison, in der man im DFB-Pokal-Halbfinale war, im Finale der Euroleague ist und dann auch noch 7. zu werden, das glaube ich, kann man, ich habe noch dazu geschrieben, in einer Saison, wo man auch noch die ersten zwei Spieltage verliert,
ja,
also mit so einer Hypothek in die Saison startet, das ist nicht hoch genug anzurechnen, glaube ich.
Auf keinen, also das war eine krasse Saison, wo wir ja echt häufiger mal unzufrieden waren und wo ich es auch nicht gesehen habe, dass es so klappt. Und ich habe mir auch kurz Hin-Rückrunde angeguckt. Ich glaube, Hinrunde Platz 8, Rückrunde Platz 9. Also ist auch wieder so, Freiburg ist auf Platz 7 gelandet, weil sie halt konstanter waren als die anderen.
Mhm.
Uns über, ja, über aber, die ganze Zeit gebracht haben.
Aber müssen wir jetzt zu Kreuze kriechen oder war vieles auch berechtigt?
Ein bisschen zu Kreuze kriechen muss man, glaube ich, schon, weil also je nachdem, mit was man es vergleicht, ich glaube, Freiburg ist ja jetzt einfach ein Ticken über Augsburg, Bremen, Gladbach und so. Aber wenn man halt eigentlich fast durchgehend diesen Rhythmus spielt, dann ist man manchmal einfach am Arsch und dann sieht es halt nicht besser aus.
Ja, dafür
vielleicht
waren,
ist das,
dafür waren gute Spieler dabei.
Ja. Obwohl jetzt auch nicht so viel gute Spiele, also gerade in der Bundesliga waren es nicht so viele gute Spiele dabei.
Nee, wahrscheinlich sind es erfolgreiche Spiele und keine gute. Ja, stimmt schon. Aber wir sparen uns die Highlights zum Ende. Ist doch auch schön.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das kann man ja echt sagen. Freiburg wieder, wie letzte Saison, am Ende on point da. Weil das ist nämlich auch krass, dass die laufen halt, die sind jetzt in den letzten Spielen, auch wenn es gegen Hamburg und so nicht so gut war, die laufen mehr als der Gegner. Mehr als gegen Leipzig, mehr als Leipzig, mehr als Hamburg, was war davor? Also ich glaube, durchgehend habe ich immer nachgeschaut, die laufen immer mehr als der Gegner, auch wenn sie unter der Woche gespielt haben. Das ist krass.
Eggestein hat ein Spiel gefehlt, macht jetzt aber gegen Aston Villa sein 53. Spiel.
Ja, das ist verrückt.
So.
Jo.
Wir fliegen kurz durch die zwei kurzen Themen. Die anderen SC-Teams haben wir nicht viel zu berichten. Die SC-Frauen spielen jetzt gerade gegen Essen an ihrem letzten Spieltag. Die zweite Mannschaft hat 4:0 gegen Mainz 2 gewonnen. Da sehr schön zu erwähnen, dass Tre ein Tor gemacht hat, eins eingeleitet hat, eins assistiert hat. Also vielleicht schafft er es ja in den Euroleague-Kader.
Rosenfelder hat ja auch eins vorgelegt. Ja, der hat auch von Anfang an gespielt. Ah, das haben wir noch gar nicht gesagt, ne? Tre hört auf, ne? Bei Freiburg. Hast du es nicht mitbekommen?
Ey, mein Kalender. Ah ja. Tre verlässt Freiburg und blickt nach vorne.
Ja, schade, ne?
Voll.
Aber letztendlich vielleicht besser, was so Kaderplanung angeht. Also Freiburg macht jetzt schon so ein bisschen, also es gehen halt so ein paar, das würde ich Altlasten klingt natürlich irgendwie hart.
Kaderleichen.
So, das genau, solche Sachen werden dann gesagt, das ist natürlich Quatsch. Trey hat, glaube ich, jetzt auch immer mittrainiert und ich fand es schon cool. Ich habe mal in diesem Podcast gehört von Matanovic, wo es um Football-Manager-Kram ging. Also, wie heißt es? Also nicht richtig Football Manager, sondern
Kickbase,
genau, ja. Da, die spielen ja auch so mit Trey und so. Also der scheint da irgendwie voll integriert in die Mannschaft zu sein und das bringt dann sich ja auch irgendwie was. Aber genau, Trey weg, Höfler weg. Ich weiß nicht, was mit Adamu und Dingshi passiert. Es sind schon so, dass halt ein paar Plätze, die vielleicht nicht so viel Spielzeit bekommen, dass man die jetzt ersetzen könnte mit Spielern, die auf Bundesliga-Niveau, die man auf jeden Fall immer sofort reinschmeißen kann und mit denen man auch planen kann, dass sie nicht ständig verletzt sind oder Regenerationszeit brauchen, obwohl sie 3 Wochen vorher nicht gespielt haben.
Ja. Ich habe irgendwas gelesen mit, wie schön es wäre, wenn er doch bei St. Pauli in der zweiten Liga nochmal eine Rolle spielen würde. Wenn das körperlich klappt, würde es mich sehr freuen.
Voll.
Genau. So, genau, die haben 4:0 gewonnen. Tre, Celic, Chatak und Amenaglio waren die Torschützen und die U19 spielt heute gegen Regensburg. Die Leihspieler spielen jetzt alle gleich live bei uns in einer halben Stunde. Also Robert Wagner mit Dresden gegen Kiel. Berker Hilmers spielt wahrscheinlich nicht gegen Noah Weishaupt, weil Noah Weishaupt vermutlich nicht spielt, aber er spielt auf jeden Fall mit Nürnberg in Hannover. Für Hannover geht es ja noch ordentlich um was. Muslia wird auch nicht spielen, logischerweise, aber spielt mit der Fortuna heute Nachmittag noch. Da habe ich ehrlich gesagt nicht rausgeguckt, gegen wen. Merlin Röhl spielt heute gegen Sunderland. Dingchi hat leider den Klassenerhalt nicht geschafft. Du wolltest noch irgendwie Sturm, ne? Dritte Liga.
Ja, sag mal.
Irgendwas war da, dass er gut getroffen hat.
Hat er nicht einen Dreierpack gemacht?
War das so?
Weiß ich nicht.
Siehste.
Wo spielt er nochmal?
Bei Ingolstadt.
Wenn ich Sturm eingebe, kommt erstmal Sturm der Liebe.
Bei Ingolstadt, sie haben, ihr seid live dabei.
Wie wir googeln.
Ja. Spiele. 5:1 gegen Waldhof Mannheim.
Ah ja, genau.
Packer Sturm öffnet früh den Weg. Ingolstadt lässt Waldhof abblitzen.
Ja. Das ist schon nicht schlecht, ne? Dreierpack.
Voll.
Ja. Aber keine Ahnung, ich kann das überhaupt nicht einschätzen.
Ja, ich habe Drittliga-Konferenz ein bisschen im Vereinsheim mitbekommen. Das war schon auch, also wer PSG Bayern geschaut hat, das war auf jeden Fall ein anderer Sport. ja. Genau, und ich möchte abschließen mit Junior Adamu, der ja nicht im Kader war oder zumindest nicht zum Einsatz kam bei Celtic gegen Hearts. Ich habe die Schlussphase gesehen. Celtic wird Last Minute Meister und schafft es. Ich weiß nicht, ob du das Tor gesehen hast.
Nee, habe ich nicht.
Das war sehr abseitsverdächtig. Und der VAR gibt das Tor. Es war sehr wild. Und Schwolo wurde leider nicht schottischer Meister.
Ich habe nur gesehen, dass Adamu gefeiert hat.
Ja, das kann er gut.
Krass.
Soll sich aufs Fußballspielen konzentrieren.
Gewinnt der den ersten Titel.
Stimmt. Das ist lustig. Ja, wird spannend, wie es da weitergeht. Kann ich gar nicht einschätzen.
Ich auch nicht.
Wenn Wilfried Nyonto kommt, lieber Paddy, sieht es wahrscheinlich mau aus für Adamu.
Das könnte ich mir auch vorstellen.
So, und Dann gibt es nur noch ein Thema. Ich werde morgen mit John ein bisschen britische Expertise in diesen Podcast holen und mir ein bisschen erzählen lassen, wie Aston Villa so drauf ist und was die so können. Und ich habe mir letztens den Kader angeschaut und da sind doch einige bekannte Namen im Kader. Und ich habe das Spiel gegen Liverpool geschaut.
Das ist natürlich hart. Das war ganz kurz, bevor du es erzählst, weil es war witzig, dass Zaya wurde, glaube ich, gefragt. Und was denken Sie? Haben sich die Aston Villa-Spieler das Spiel angeguckt und sind jetzt beeindruckt davon, dass sie 4-1 gegen den Bundesliga-Dritten gewonnen haben? Und dann hat Zaya gesagt, naja, ich habe Liverpool gesehen und habe in der Hälfte ausgemacht, weil mir das nicht so gut gefallen hat. Ja.
Ja, also gute Antwort vom SC auf das Ergebnis von Aston Villa. Es ist ja so, dass Aston Villa also Champions League safe hat und die haben noch einen Spieltag nach dem Euroleague-Spiel, aber ich glaube, das ist ziemlich irrelevant für die. Ja, wie gesagt, also da sind schon ein paar krasse Spieler drin, also Emiliano Martinez hier, der Schrecken von Kolo Muani von der WM und ich werde da ausführlich mit John drüber reden, aber ich habe das Spiel gegen Liverpool gesehen. Liverpool war auch echt nicht gut. Also
shit.
Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Ich glaube jetzt nicht, dass sie so sparflammemäßig unterwegs waren wie Leipzig, aber bei Liverpool ist auch nicht alles, läuft auch nicht alles so, wie die sich, glaube ich, vorstellen. Aber individuell fand ich Aston Villa, also das 4-1 von, wer war's? McGinn
wahrscheinlich.
McGinn?
Weiß nicht, vielleicht
doch,
auch Gin, aber ich glaube Ginn wahrscheinlich.
McGinn hast. Ja, ziemlich aus dem Stand, einfach links in den Winkel reingeschlänzt und so. Also das, man sieht da schon individuell, ist da gut Tempo und Technik alles vorhanden und Favorit ist man nicht auf dem Papier.
Nee.
Lass es mal so.
Ich glaube, es ärgert mich halt so ein bisschen, weil ich vorher mir immerhin so einreden konnte, hey, die haben jetzt seit Spieltag 27 bis Spieltag 37, die haben halt nur gegen West Ham gewonnen und gegen Sunderland und ansonsten verloren, unentschieden gespielt. Also die sind gerade nicht so perfekt drauf. Das ist einfach nur, wenn man sich halt anguckt, die haben zwischen Spieltag 18 und 6 haben die halt alles gewonnen, bis auf ein Spiel. Das ist so, die hatten so eine absurde Phase und sind so halt auf Platz 5 gelandet und haben sich da dann ziemlich lang geholt. Und dazu kommt noch diese krasse Heimstärke, die sie haben, wo ich mir dann halt so etwas Hoffnung gemacht habe. Und wenn man sich auf Transfermarkt diese Marktwerte anguckt, die beiden höchsten Marktwerte mit 45 Millionen und 40 Millionen, nee, es sind nicht die höchsten, aber relativ hohe, also Onana und Kamara, die sind beide verletzt auch. Mhm. So, das ist, also hat schon irgendwie was. Höchster Marktwert übrigens Morgan Rodgers für 80 Millionen.
Der ist krass. Mann,
das ist scheiße.
Ja, Watkins, Rodgers, Buendia, Tielemans, Digne, Pau Torres. Auf der Bank gegen Liverpool wurden dann eingewechselt Jadon Sancho und Ian Maatsen, die beide bei Dortmund gespielt haben. Leon Bailey wurde gar nicht erst eingewechselt. Tammy Abraham spielt da auch. Also, ne, wenn man damit Chico Höfler und Lukas Kübler um die Ecke kommt, ist das schon nochmal eine andere Liga. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich gleicher dort bin. Verhalten optimistisch bin. In einem Finale ist alles möglich. Und ich freue mich einfach auf den Tag, auf die Tage. Ich bin von Dienstag bis Samstag in Istanbul. An die Hörer und Hörerinnen dieses Spotcasts. Wir werden sicherlich an dem Mittwoch wahrscheinlich eine Stunde vor dem Fantreff oder rund um den Fantreff in der Ecke dort im Park oder wo auch immer auch so ein kleines Hörer-Hörerinnen-Treffen machen. Sticker bringen wir auch mit. Und ich bin einfach voller Vorfreude vor diesem Erlebnis. Und es schadet jetzt auch nicht, dieses Conference-League-Ding in der Hinterhand schon mal sicher im Kopf zu haben. Und alles, was mehr geht, ist Bonus. Und warum nicht dagegenhalten und irgendwas Magisches kreieren?
Es ist auch, also.
Die kochen auch nur mit Wasser.
Erstens das und zweitens, also genau, ich glaube auch, kann was gehen, kann voll in die Hose gehen. Also es ist nicht ausgeschlossen, finde ich, dass man so eine West Ham-Packung bekommt und das einfach 5-0 verliert. Dann wäre es halt so auch okay. Also das macht es für mich jetzt immer noch nicht zu einer nur mittelmäßigen Saison oder so. Ist immer noch total herausragend.
Das wäre auch ein freches Urteil. Aber ja.
Und mit Ginter und Lienhardt kann da schon irgendwie einiges sein. Kann halt nur sein, dass die sind auch so krass bei Distanzschüssen, ne? Mhm. Das ist halt ein Problem. Ja.
Standards sind wichtig. Wie in jedem Fußballspiel.
Ja.
Auch keine Weisheit, ne?
Oh, krass, ey. Krass, krass. So. Ja, hey, ich wäre auch gern. Ich war das letzte Mal in der Türkei, ich glaube 2014 und 2015, so. Ich wäre immer gern dort.
Erstes Mal Istanbul für mich.
Erstmal Istanbul? Mhm. Geil. Ja, auf jeden Fall. Linsensuppe essen mit Brot und ja, ein bisschen Rake trinken und dann Bosporus spazieren gehen. Das ist wirklich, also Istanbul war ich auch häufiger und ich fand es schon sehr, sehr schön. Auch kleiner Geheimtipp, früh aufstehen, es ist eine sehr verschlafene Stadt. Also wenn man so gegen 7, 8 oder so ein bisschen durchläuft, dann sieht man richtig wenig Leute auf der Straße und die kommen dann mit der Zeit.
Ja, muss ich schauen, ob ich dann eher noch wach bin, anstatt schon wach bin. Aber das sehen wir dann in Istanbul.
Ja.
Also du meinst Donnerstagmorgen freudetrunken durch die leere Istanbul-Stadt laufen.
Das ist sicher auch super schön.
Ja. Gut. Alles zu dem Spiel, wie gesagt. Ich werde noch diese Sonderfolge mit John machen und wir werden uns sehen, hören in Istanbul und hey, 7. Platz Bundesliga.
7. Platz Bundesliga, geil. Ich freue mich richtig auf Conference League. Ich hoffe, also wenn ich es aussuchen könnte, Finale gewinnen und trotzdem Conference, ich würde trotzdem die Conference League nehmen. Ich habe nämlich Bock auf...
Das hat so... In der Kreisliga gibt's immer Mannschaften, die nicht aufsteigen wollen, weil sie dann in der höheren Klasse mehr auf den Sack bekommen und Erfolgserlebnisse und euphorische Momente im Teamsport doch auch nicht ganz irrelevant sind.
Ja. Schon, ich glaube echt. Also ich meine, man hat's ja jetzt auch gesehen in Frankfurt oder so. Das war jetzt nicht geil, die Saison für die mit der Champions League. Gut, 5-1 gegen Galatasaray gewonnen und danach, ja. Tja. Aber gut, andererseits, ich meine, vielleicht wird dann Mansambi bleiben und Atubolu und so. Das wäre halt auch cool. Naja.
Das werden wir an anderer Stelle besprechen. Ja. Micha, das hat er sehr launig.
Ja, ich kann gar nicht aufhören, glaube ich, weil ich werde nervös halt jetzt. Ne? Geil. Dann, ich wünsche dir guten Flug.
Ja, vielen Dank. Viel Spaß bei der Zweitliga-Konferenz.
Danke. Dir auch. Du guckst mich.
Doch, doch. Du auch, ja. Und allen eine schöne Woche. Wir hören uns nochmal irgendwann kurz auf Englisch. Das wird auch noch spannend. Lange nicht mehr Englisch gesprochen, so über eine Dreiviertelstunde, aber mal gucken. Und genau, dann wünschen wir allen einen guten Flug und viel Spaß beim ausverkauften Public Viewing in der Messe Freiburg und alles schon sehr verrückte Zeiten.
Ja, voll.
Micha, mach's gut.
Ciao, danke fürs Moderieren.